Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Eigentlich möchte ich diesen Moment jetzt gar nicht unterbrechen. Wie ja, schön wir auch miteinander gesungen haben. Das hat richtig gut getan. So von der ersten Reihe auch mal nach hinten zu hören, wenn dann Reaktion kommt und dass man sich vorne mal verspielt, da ist passiert. Und je älter jemand wird. Bevor ich es vergesse, ist der Sven Hase da? Der ist in Urlaub, okay, aber der Jonathan ist da, dich habe ich gesehen. Der ist auch weg, naja. Auf jeden Fall, ich soll die beiden ganz herzlich von Joachim Henn grüßen. Florian Henn, Entschuldigung. Florian Henn von der EG in Rade vom Wald. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der Sven und der Jonathan wissen, dass sie einen gemeinsamen Freund haben. Denn wir waren letzte Woche in Rösrade in einer Gemeinde. Und da hat sich herausgestellt, dass wir dann hier sein werden. Und sagt, ach, da hat doch ein Freund von mir gerade, ach, den kenne ich auch. Ja. So klein ist die Welt. So klein ist die Welt. Schön. Also, ich versuche dann dem Jonathan hinterher nochmal diese Grüße auszurichten. Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Oder wie ich es versucht habe in der Predigt, in dem Text, in der Überschrift zu dieser Predigt so auszudrücken, wenn Jesus aufräumt, dann verändert sich alles. Eigentlich ein komischer Text, weil man auf der einen Seite sagt, naja klar, das gehört ja zum christlichen Glauben dazu. Aber auf der anderen Seite habe ich mich selber dabei überrascht, dass ich hier so einem ungesunden Klischee anhänge, das mich eigentlich eines anderen belehren möchte. Ich habe vor ein paar Tagen in meiner stillen Zeit so eine Begebenheit gehabt, wo ich den Eindruck hatte, da hat Gottes Wort direkt in mein Leben hineingesprochen und ich habe selten etwas so deutlich vernommen, nämlich Glaube muss mich verändern. Glaube muss mich verändern. Hören wir doch einmal in uns hinein auf dieses feine Stimmchen, das uns von innen her immer sagt, und wir kriegen es ja auch oft genug von außen so suggeriert, Jesus liebt dich so, wie du bist. Jesus liebt dich so, wie du bist. Und wie so oft auch in Aussagen des christlichen Lebens ist da ein Fünkchen Wahrheit mit dran. Aber ich möchte es mal versuchen, das euch so zu erklären. Wir können diese Aussage, Jesus liebt dich so, wie du bist, statisch und dynamisch betrachten. Betrachten wir sie statisch, würde das behaupten, Jesus liebt dich so, wie du warst, so wie du bist und so wie du sein wirst, weil da wird sich ja nichts verändern. Er liebt dich ja mit derselben Liebe immer, egal wie alt du bist, egal wie reif du bist, egal was du getan hast, egal was du nicht getan hast, egal was erwartet wird, egal was. Jesus liebt dich einfach so, wie du bist, statisch. Ich kann es aber auch dynamisch betrachten. Jesus liebt mich so, wie ich jetzt bin. Und das kann eine andere Art der Liebe sein, mit der ich gestern geliebt wurde. Was will ich damit sagen? Also, von einem Baby erwartet man anderes als von einem reifen Mann oder einer reifen Frau. Und von einem Senioren erwartet man noch mal wieder etwas anderes. Das heißt, ich kann Baby, einen erwachsenen Menschen oder auch einen Senioren auf andere Art und Weise lieben, nämlich je nachdem, was ich von dieser Person erwarten kann. Von einem Baby kann ich nicht viel erwarten, das Baby kann noch nicht. Ich liebe es mit einer anderen, mit einer emotionaleren Liebe, mit einer großzügigeren, vergebenden, mit einer langmütigen Liebe. Von einem reifen, erwachsenen Menschen, da erwarte ich etwas von der Liebe, die ich in ihn hineingelegt habe, dass davon etwas reflektiert. Warum? Weil ich davon ausgehe, dass mit dem Reifestand eines Menschen diese Liebe auch verstanden und entsprechend reflektiert wird. Und von einem alten Menschen, der vielleicht weiß, wie es geht, aber es nicht mehr kann, weil er die Fähigkeit nicht mehr hat, entweder körperlich oder seelisch oder geistig oder wie auch immer, habe ich wieder eine andere Erwartungshaltung. Und diesen Menschen liebe ich wieder anders. Mit anderen Worten, eine dynamische Liebe ist eine Liebe, die sich dem Leben dynamisch anpasst. Das stellt das Erste nicht in Frage, aber es macht deutlich, diese Aussage, Jesus liebt mich so, wie ich bin, die stimmt nur bedingt. Und ich merke, wenn ich in mich hineinhöre, das macht mich nervös. Euch auch? Übertragen wir mal diese Liebe statisch, dynamisch auf den Predigttitel, nämlich, wenn Jesus aufräumt, dann verändert sich alles. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich höre ganz gerne, wenn ich meine stille Zeit mache, so leise im Hintergrund klassische Musik. Das hilft mir, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und das ist ein bisschen lauter als mein Tinnitus, der mich dann doch noch mehr stört. Und heute Morgen habe ich im Radio, Klassikradio, habe ich einen Tenor singen hören. Und ich habe mir gedacht, boah, da ist jemand, der mit einem gewissen Grundtalent etwas aus dem gemacht hat, was ihm gegeben wurde. Das Talent alleine hätte ihn nicht weitergebracht, sondern die Veränderung hat ihn weitergebracht. Das heißt, irgendjemand hat bei diesem Tenor ein Grundtalent gehört, so wie ich das bei eurem Pastor höre, mit seiner schönen Stimme. Und wäre der nicht zu einer Universität gegangen und hätte jahrelang seine Stimme verändern lernen müssen, wäre aus ihm nie der Tenor gewesen, der mit Orchester im Hintergrund da seine Solis schmettert. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Ein zweites Beispiel. Vor 2 Jahren habe ich in meiner Firma einen neuen Produktionsleiter bekommen. Und diesen Mann, den schätze ich heute noch viel, viel mehr als vor 2 Jahren. Warum? Nun, vor 2 Jahren war der frisch da, hat die Zusammenhänge und die Abläufe, die Strukturen, die Inhalte, die Erwartungshaltungen, hat die Mitarbeiter auch mit ihrer ganz eigenen persönlichen Dynamik noch nicht so gekannt. In der Zwischenzeit hat er Hilfsmittel bekommen, eine PPS, also eine Produktionsplanungssoftware. Und heute nach 2 Jahren hat er eine Souveränität gewonnen, eine Kompetenz gewonnen und auch ein gutes Miteinander mit mir, seinem Vorgesetzten, seinem Chef. Veränderung. Da war ein gewisses Grundtalent da und nach einem Zeitraum sieht man, aus diesem Talent wurde etwas gemacht. Es hat sich weiterentwickelt. Und ich möchte euch noch ein drittes Beispiel geben. In Johannes Kapitel 7, ihr seid ja gerade im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 7, Vers 19, da finde ich etwas, was mich sehr überrascht, nämlich: Die Juden waren zutiefst erstaunt, als sie Jesus hörten. Woher weiß er alles das, ohne dass er die Schrift studiert hat? Ne, wir sagen so immer schnell, naja, Jesus war ja Gottes Sohn, der hat ja alles gewusst. Moment. Jesus war Gottes Sohn, aber er war auch ganz Mensch. Das heißt, Jesus musste sich auch entwickeln vom Baby im wortwörtlichen Sinne zum erwachsenen Mann. Und auch in seinem Verständnis von der Schrift, im Verständnis des Willens seines Vaters, musste sich Jesus entwickeln. Jesus ist wie jeder andere jüdische junge Mann in den Synagogenunterricht gegangen und hat im Alter von 12 Jahren seine Bar Mitzwa absolviert. Das bedeutete, ihm wurden viele Fragen gestellt. Heute würden wir sagen, das war eine Prüfung. Und Teil der Bar Mitzwa war, diesen jungen Menschen, die nach ihrer Prüfung dann im Alter von circa 12 Jahren zum erwachsenen Mann wurden, ihnen die Fragen zu stellen, um sicherzustellen, haben sie Schrift auch tatsächlich verstanden. Und damals hat man sogar noch große Teile der Tora auswendig gelernt. Und wie kann ich das sagen? Nun, schaut doch in Lukas Kapitel 2 nach. In den Versen 41 bis 47 wird beschrieben, wie Jesus für seine Bar Mitzwa mit seinen Eltern nach Jerusalem gegangen ist. Und die Eltern sind wieder nach Hause, dachten, der Bub, der ist irgendwo anders. Und er war aber nicht da. Und voller Sorge gehen sie zurück nach Jerusalem. Und wo finden sie ihn? Im Tempel. Und wie heißt es da? Alle, die ihn hörten, Moment, der Junge war 12 Jahre alt, alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine klugen Antworten. Das ist doch erstaunlich. Jesus muss also schon früh nicht nur viel Schrift verinnerlicht haben, im Sinne von auswendig lernen, Wissen vergrößern, sondern er hat auch das Verständnis für die Übertragung in die Lebenspraxis gehabt. Und als Jesus seinen Dienst mit circa 30 Jahren begonnen hat, ist natürlich zwischen 12 und 30 sind 18 Jahre vergangen, in denen Jesus das, was offensichtlich schon im Alter von 12 Jahren in ihm drin war, auch seine Liebe für Gottes Wort, für seine Beziehung zum Vater, das hat sich in diesen 18 Jahren immer weiter verändert, gereift, ausgeprägt. Wie konnten also dann die Pharisäer von Jesus sagen, der hat doch die Schriften nicht studiert? Doch, ich glaube fest daran, Jesus hat auch die Schriften studiert. Und als er dann getauft wurde und der Heilige Geist über ihn kam, da wurde dieses Bild rund und komplett. Veränderung. Veränderung. Aus etwas Kleinem wird etwas Vollkommenes. Nur auf der Basis von Schriftverständnis kann auch eine Schrifterkenntnis wachsen. Veränderung. Gott verändert sich nicht. Er braucht das nicht. Er ist perfekt. Und sein Anspruch an uns Menschen ist im Grunde genommen ein statischer Anspruch. Aus seiner Situation der Perfektion heraus. Er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das heißt, wir Menschen sollen immer nach diesem Zustand streben, auch wenn wir ihn diesseits der Ewigkeit nie erreichen werden. Man nennt das Heiligung. Wir sollen immer danach streben, uns so zu verändern, dass wir sein möchten, wie der Vater ist. Nämlich heilig. Veränderung. Und Veränderung ist nicht einfach. Dankeschön, Can. Veränderung ist nicht einfach. Gerade wenn es darum geht, den Heiligkeitsanspruch Gottes zu sehen und danach zu streben. Wir Christen, wir haben diese Tendenz, beim Worship zu jubeln. Das ist was fürs Herz. Und wenn wir heute keinen Worship gehabt haben, dann war der Gottesdienst nicht perfekt. Und Christen fordern auch im Gottesdienst so eine Art Worship-Predigt, so eine Wohlfühl-Predigt. Sag mir, dass Jesus mich liebt, so wie ich bin. Ja, das sage ich dir gerne. Aber du musst auch weiter zuhören und dir sagen, Jesus ist nicht zufrieden mit dem, wo du jetzt bist, weil er weiß, dass du besser sein kannst. Und der Vater erwartet das auch von uns. Das hören wir nun nicht so gerne. Müssen wir aber. Die alles erduldende, statische Liebe Gottes, der uns so liebt, wie wir sind, liebe Freunde, es gibt für uns Christen keine Freiheit von allen normativen Zwängen. Das gibt es nicht. Und da, wo wir das wollen, würde Dietrich Bonhoeffer jetzt sagen, ihr wollt billige Gnade. Aber diesen Preis, den Christus bezahlt hat, dass wir uns so verändern können, dass wir die Heiligkeit des Vaters im Fokus haben. Jeder da, wo er ist, mit dem, was er kann, mit dem, was er verstanden hat, mit der Lebenssituation, in der er gerade ist, mit der er gerade hadert. Jeder von uns einzeln und wir als Gemeinde zusammen dürfen uns nach dieser teuren Gnade ausstrecken, die uns genauso geschenkt wird, die aber deutlich macht, da ist eine Dynamik, der wir uns stellen müssen. Täglich, jeden Tag. Mich wühlt das auf, weil ich auf der einen Seite selber merke, wie oft ich diesem Anspruch von Gottes Wort an mich nicht gerecht werde. Und bin so dankbar dafür, dass ich auf meine Knie gehen und beten kann, Herr, vergib mir. Und hilf mir für den heutigen Tag, dich im Fokus meiner Aufmerksamkeit zu behalten und danach zu streben, dir ähnlich zu werden, auch wenn ich nie so sein werde wie du. Und schenke doch für diesen Veränderungsprozess, für jeden neuen Tag deinen Segen. Und deswegen sage ich, wir müssen die Nase in die Schrift stecken. Da gehört sie hin. Wir müssen uns anhand der Schrift vor Augen malen und ins Herz schreiben lassen und es als Schuhe an unsere Füße binden, wie wir diesen Veränderungsanspruch, den der Vater und der Sohn und der Heilige Geist an uns haben, wie wir dem gerecht werden können. Und wenn wir das in der Schrift tun, dann möchte ich uns hineinführen in drei Begebenheiten aus Lukas Kapitel 19. Lukas Kapitel 19. Eine erste Begegnung, direkt am Anfang des Kapitels, ist eine Geschichte, die wir alle sehr gut kennen. Und spätestens im Kindergottesdienst, wenn das bekannte Lied gesungen wird, Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Wer kennt das Lied? Ha, siehste. Spätestens an diesem Beispiel wird deutlich, worum es geht. Ich führe uns da mal hinein. Jesus fordert Zachäus, der ein kleiner Mann war, und um Jesus zu sehen, den er unbedingt sehen wollte, stieg er auf einen Maulbeerbaum. Und Jesus in dieser Menschenmasse, er geht auf diesen Baum zu, schaut hoch auf den Ast, auf dem Zachäus sitzt und fordert ihn auf, Zachäus, komm runter. Ich möchte heute bei dir Gast sein. Und wenn wir diese Geschichte verfolgen oder diese Begebenheit, ist ja keine Geschichte, dann fällt uns Folgendes auf. Ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus in Vers 6 heißt, er kletterte herunter so schnell er konnte und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Und dann heißt es in Vers 8, Zachäus stellte sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, als Steuerverwalter betrogen habe, natürlich hat er das, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Entschuldigung, wo hat ihn Jesus dazu aufgefordert? Gar nicht. Gar nicht. Wir finden den Schlüsselsatz zu diesem Spannungsfeld in der Aussage Jesu, der gesagt hat, heute hat dieses Haus was erfahren? Rettung erfahren. Heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Wow! Der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Er hat Zachäus auf dem Baum gesehen, hat ihn angesprochen und dann begann ein Prozess der Veränderung. Und Zachäus wusste von ganz alleine, was er zu tun hatte. Woher hat er das gewusst? Da wurde nämlich aus toter Tradition wahres Leben. Zachäus war ein Jude und fromme Juden gingen in die Synagoge. Und er hat an der Bar Mitzwa teilgenommen und er hat Teile der Schrift gekannt und auswendig gelernt. Er hat an den frommen Festen und an den Gebräuchen teilgenommen. Er war ein Mitläufer und auf einmal ändert sich etwas. Auf einmal ändert sich was. Auf einmal wird aus dieser Tradition eine Lebensrelevanz. Irgendwas muss in Zachäus gewesen sein, das ihn dazu veranlasst hat, Jesus zu suchen und Rettung zu finden. Veränderung. Der Unterschied zwischen dem Mitläufer und dem wahren Gläubigen, so nenne ich das mal so, dem Christen, der wiedergeboren ist, er hat eine Chance erkannt und genutzt, Frieden mit Gott zu machen. Denn danach hat er sich gesehnt. Er hat den wahren Schatz gefunden. Und fragt ihr euch nicht auch, wie viel Sehnsucht ist in uns tatsächlich vorhanden, diese Gemeinschaft mit Jesus zu suchen? Lass es mich in einer Frage mal ganz konkret formulieren. Wann bist du das letzte Mal in die Beichte gegangen? Wir Freikirchen, wir haben diese sehr ungesunde Tradition, dass wir keine Kasualie der Beichte mehr haben. Das ist katholisches und protestantisches Gut, ja, aber wir Freikirchen, wir haben verlernt, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, ich möchte dir meine Sünde bekennen, weil ich nach Rettung Sehnsucht habe. Ich will diese Schuld loslassen. Ich will Freiheit erleben. Wo machen wir das in unseren Freikirchen? Wann bist du das letzte Mal mit einer Sünde ganz konkret bei deinem Pastor oder bei einem Ältesten oder bei einem Seelsorger gewesen und hast diese Sünde bekannt und dir ist Vergebung zugesprochen worden in Jesu Namen für die Sünde, die du jetzt gerade bekannt hast? Lebe in Freiheit. Und ich merke, da werden wir ganz still und stumm und zurückhaltend. Psalm 119 hat das so wunderschön ausgedrückt. In 176, also Psalm 119, Vers 176, da hat der Verfasser dieses Psalmes gebetet, ich habe mich verirrt wie ein verlorenes Schaf. Suche und finde mich. Wie will ich denn finden, wenn ich mich verirrt habe? Aber sich selber zu erkennen als jemand, der sich verirrt hat, in Sünde, in Schuld, das Gebet vor dem Herrn zu formulieren, suche und finde mich, das ist doch die richtige Haltung und die richtige Einstellung, wenn es darum geht, zu dem zu kommen, der uns alleine wirklich seine Vergebung und eine neue Freiheit schenken kann. Und dieser Prozess ist ein Prozess der Veränderung. Da wird aus Theorie Praxis, da wird aus Kopfwissen Herzensanliegen. So wie Jesus letztlich Zachäus gesucht und gefunden hat, so sucht er auch dich und mich. Können wir uns so freuen, wie Zachäus sich gefreut hat, dass er ein großes Fest gefeiert hat? Zachäus hatte überhaupt kein Problem damit, vor einer großen Menge zu sagen, ich habe betrogen und ich zahle es euch zurück. Was meint ihr, wie die Menschen erst gejubelt haben? Nicht nur, dass sie was zurückkriegen, sondern weil sie erkannt haben, an diesem Menschen hat sich wirklich etwas verändert. Diesem Haus ist Rettung widerfahren. Ist deinem Haus Rettung widerfahren? Zachäus hat nach Frieden mit Gott gesucht. Jesus hat ihn gefunden. Jesus findet auch dich. Eine zweite Begebenheit. Direkt anschließend finde ich hochinteressant. Hochinteressant, wie Lukas das hier zusammengestellt hat. Nach diesem Zachäus-Ereignis kommt Jesus vor einer großen Menschenmenge, vielleicht sogar diese Menschen, die das hier mit Zachäus mitgekriegt haben, ich weiß es nicht genau, aber ist auch egal, die Menge hörte Jesus zu. So fängt das hier an, in Vers 11. Und er erzählte ihnen ein Gleichnis. Denn da er nahe bei Jerusalem war, glaubten sie, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Also die Menschen haben irgendwie im Gespür gehabt, hier passiert bald etwas. Ist Jesus der Messias, der Israel befreien soll oder nicht? Und man sieht, was da passiert, weil Menschen wie Zachäus, wie auf einmal ein ganz neues Leben aus ihnen herausbricht. Sie sehen, wie Menschen mit Nahrung versorgt werden, wie Kranke geheilt werden. Sie hoffen, das Reich Gottes würde anbrechen. Und Jesus sagt, wahrscheinlich in so einem ganz coolen, ruhigen Erzählton, ein vornehmer Mann wurde in ein fernes Land gerufen, um dort zum König gekrönt zu werden. Danach wollte er wieder zurückkehren. Vor seiner Abreise rief er 10 Diener zu sich und gab ihnen 10 Pfund Silber. Also jedem gab er 10 Pfund Silber. Wenn wir das mal übertragen wollen, dann können wir in etwa davon ausgehen, dass diese 10 Pfund Silber ein dreifaches Jahresgehalt ausgemacht haben. Also wenn du überlegst, was du im Jahr verdienst, mal 3, das ist das, was der Herr hier seinen Dienern anvertraut hat. In seiner Abwesenheit sollten sie damit handeln. Aber sein Volk hasste ihn und sandte ihm eine Abordnung nach, um ihm sagen zu lassen, dass sie ihn nicht zum König haben wollten. Ich denke, da werden die ersten in der Menge, die Jesus zugehört haben, schon die Nase gerümpft oder mit den Schultern gezuckt oder innerlich einen Groll entwickelt haben. Als er zurückkam, und jetzt wird dieser reiche Mann als ein König tituliert, als er zurückkam, ließ der König die Diener kommen, denen er das Geld gegeben hatte. Er wollte erfahren, was sie mit dem Geld angefangen und welche Erträge sie erzielt haben. Der erste Diener berichtete, Herr, ich habe. So, und dann beginnt eine Erzählung. Der erste Diener hat aus den 10 Pfund Silbern 100 Pfund Silber gemacht. Boah. Der zweite Diener hat aus 10 Pfund Silber 50 Pfund Silber gemacht. Boah. Und dann kommt der dritte Diener, sagt, ich hab's versteckt, um es sicher aufzubewahren. Ist wie die Rechtfertigung, die hier durchklingt. Ich hatte Angst, weil du ein so strenger Mann bist und nimmst, was dir nicht gehört und erntest, was du nicht gesät hast. Und dann hört die Erzählung auf. Moment, das waren doch 10 Diener. Und hier ist nur die Rede von 3. Was ist denn mit den anderen 7? Nun, die Konservatoren, Kommentatoren gehen davon aus, dass mit dem, was der letzte, also der dritte Diener gesagt hat, im Grunde genommen genau dasselbe von den anderen 7 gekommen ist. Das heißt also, von 10 Dienern haben nur 2 Diener etwas daraus gemacht. Keine Gleichschalterei, der eine machte 100, also machte der andere 100. Nein, der eine machte 100, der andere 50. Haben sie den Auftrag ihres Herrn erfüllt? Ja. Und haben Diener Nummer 3 bis 10 ihren Auftrag erfüllt? Nein. Und das kurz nach dieser Begebenheit mit Zachäus. Lässt uns das irgendwie aufhorchen? Kommt uns diese Dynamik in diesem Gleichnis ein wenig bekannt vor nach diesen einleitenden Worten? Diener Nummer 1 und Diener Nummer 2 haben eine große Dynamik an den Tag gelegt. Diener Nummer 3 bis 10 haben eine Statik an den Tag gelegt. Sie haben nichts aus dem gemacht, was ihnen anvertraut war. Und haben sich auch noch dumm rausgeredet. Du bist ein strenger Herr. Du säst, was du nicht gepflanzt und erntest, was... Also ist der Herr schuld, ja, dass 7 Diener die 10 Pfund jeweils vergraben haben. Nee, so geht das nicht. Und der König erkennt das und der König handelt. Und wir mögen ein wenig innerlich zusammenzucken, aber diese 8 Diener wurden getötet. Oh. Krass. Jesus nimmt, wenn wir das übertragen, auf uns heute und auf diesen Gottesdienst, Jesus nimmt es sehr ernst, wen er begabt und wenn er begabt. Er fordert Frucht und Ertrag, Dynamik, Veränderung als Dynamik. Jesus erwartet das. Jesus würde uns doch nie dafür bestrafen, dass er uns geistliche Gaben anvertraut hat. Und wir machen nichts draus. So ein Gleichnis passt nicht zu diesem Jesus liebt mich, wie ich bin, oder? Liebe, Vergebung, Gnade. Was hat Zachäus gemacht? Und Jesus musste ihn nicht einmal dazu auffordern. Der kam von ganz alleine darauf. Er hat Vergebung, Buße, Umkehr, Rettung und wahre Freude ganz dynamisch verstanden. Und wenn das Gleichnis der 10 Diener hier stimmt, dann sind gerade mal 20% von uns, die wir jetzt alle hier sind, gerade mal 20% solche Diener, die aus den ihnen anvertrauten Gaben etwas machen. Das ist erschreckend. Das ist erschreckend. Und wisst ihr was? Ich glaube, das ist auch so. Das ist auch so. Wobei Zachäus Freude und berechtigte Feierlaune war, herrschte in dem Gleichnis mit den 10 Dienern Gerichtssaalstille, als die Todesurteile gesprochen und vollstreckt wurden. Gnade verpflichtet. Ein unverdientes Geschenk, aber nicht statisch, sondern dynamisch zu verstehen. Gnade verpflichtet. Mach was draus. Wie? Veränder dich. Theorie muss Praxis werden. Licht und Salz haben nur dann Sinn, wenn man das Licht auf einen Stuhl stellt und es hell strahlen kann. Und wenn das Salz Speise würzt. Es muss nicht auf die Straße geschmissen werden, weil es zu sonst nichts taugt. Was findet Jesus wohl vor, wenn er hierher zurückkehrt und einfordert, was aus den 10 Pfund Silbern, die jeder von uns bekommen hat, was daraus gemacht wurde oder wird? Zachäus zeigt uns einen Mann, der eine Chance genutzt und Rettung erlebt hat. Und daraus machte er kein Geheimnis. Freute sich von Herzen. 8 von 10 Dienern haben nicht einmal versucht, ihren Herrn ernst zu nehmen und ihre Aufgabe zu erfüllen und gewissenhaft mehr daraus zu machen. Das ist Aufgabe der Gemeinde. Die größte Gabe, die uns anvertraut ist, ist die Aufgabe, Zeugnis zu sein. Und das nicht in erster Linie durch Gemeindeveranstaltungen. Liebe Geschwister, Gemeindeveranstaltungen sind für die Gemeinde da. Sondern jeder von uns in seinem ganz persönlichen Leben Licht und Salz zu sein. Jeder in seinem ganz persönlichen Leben und Umfeld einzelne Menschen zu sehen. Und die Dynamik der Rettung, die Dynamik des Glaubens, die Dynamik der Veränderung zu leben. Das ist das weitaus stärkere Zeugnis als irgendeine Zeltevangelisation, wo man sich ganz bequem in die Reihen setzt, in der Hoffnung, dass da schon irgendwelche Sünderlein rumsitzen. Entschuldigt mir den Sarkasmus. Paulus hat es sehr, sehr deutlich an die Galater geschrieben. Und ich lese euch das mal von der Neues-Leben-Bibel her vor. Täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Der Höhepunkt dieses Kapitels, und wir springen jetzt mal ein bisschen nach vorne, ist am Ende, diese Begebenheit, wo Jesus den Tempel aufräumt. Auch dieser Jesus zeigt uns einen Aspekt, den wir ihm so gar nicht zugestehen wollen. Stellt euch vor, Jesus würde hier reinkommen und er würde aufräumen. Ich weiß nicht, was er hier aufräumen würde, aber er würde aufräumen. Wären wir nicht entsetzt? Ich möchte euch zeigen, was das ganz konkret bedeutet hat. Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, in Kapitel 29, Vers 17. Braucht ihr jetzt nicht reingehen, ich erzähle es euch. Da wird berichtet, dass König Hiskia für den Tempel einen Befehl gibt. Die Priester sollen sich heiligen. Ist ja schon mal ein starkes Stück, dass Priester sich nicht geheiligt haben. Aber sie haben es offensichtlich nicht. Und Hiskia gibt ihnen die Anweisung, heiligt euch. Zweitens, die Israeliten wurden aufgefordert, zum Herrn umzukehren, also Buße zu tun, ihre Widerspenstigkeit abzulegen, sich dem Herrn zuwenden. Da schwingt im Hebräischen die ganzheitliche Zuwendung mit. Also nicht nur die Augen, sondern das Herz, mein alles soll sich dem Herrn wieder zuwenden. Dann wird Gott sie nicht abweisen, denn er ist gnädig und barmherzig. Spüren wir? Die Dynamik, die hier vom Volk Gottes gefordert wird, begegnet der Statik Gottes, denn er ist gnädig und barmherzig. Aber Gnade und Barmherzigkeit sind konditional. Was ist die Reaktion der Mehrheit? Ich bin entsetzt. Doch die meisten Menschen lachten nur über sie und verhöhnten sie. Zurück zu Jesus und der Tempelreinigung. Er treibt die Händler mit ihren Ständen aus dem Tempelbezirk und räumt auf. Was habt ihr aus dieser Begegnungsstätte Gottes mit den Menschen gemacht? Der Ort, an dem bußfertige Menschen vor Gott ihre Schuld bekennen und Rettung erleben, Annahme, Segen, eine neue Freiheit zugesprochen bekommen. Dann entsteht auch eine neue Lebensdynamik, die Gott ehrt und uns segnet. Also das ganze Umfeld muss aufgeräumt werden, damit der Einzelne, damit du, damit ich, damit wir als Gemeinde in eine Lebensdynamik hineingenommen werden, die Gott ehrt und uns segnet. Jesus räumt auf. Der Ort des Gebetes, die Gemeinde, ist ein Ort der Buße. Hier, diese Gemeinde ist ein Ort der Buße, der Umkehr, der Abkehr von Sünde, der Hinkehr zu Gott im Gehorsam des Herzens und dem Wissen, dass Gott ein heiliger Gott. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Diesem Gott hier zu begegnen. Und deshalb ist doch der Gottesdienst keine Unterhaltungsshow. Es bedeutet immer noch, dass wir Gott dienen im Gottesdienst. Mit Herz und mit Hand. Wir sollen als Jünger, die hören und dynamisch handeln, die sich verändern wollen, die nach Heiligung streben, die gehorsam lernen und Gottes Wort ernst nehmen wollen. Das ist ein Ort den Jesus hier aufräumen möchte. Er fängt bei dir damit an, der Ort der Buße. Zweitens, der Ort des Gebets ist auch ein Ort der Lehre. Ihr könnt so dankbar sein, einen Pastor zu haben, der Gottes Wort so liebt und so ernst nimmt und so viel Zeit damit verbringt, dieses Wort zu studieren und euch zu kommunizieren. Ein Ort der Lehre, so wie Jesus täglich im Tempel gelehrt hat. Ich finde, wunderschön kommt das rüber, als Jesus nach seiner Auferstehung den beiden Emmaus-Jüngern begegnet. In Lukas 24, Vers 27, da heißt es, dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Heute würden wir sagen, von den Büchern Mose angefangen bis zur Offenbarung. Das hat Jesus getan. Und an einem Ort der Lehre der Gemeinde ist das die Aufgabe, Gottes Wort zu studieren und Gottes Wort auszulegen und festzustellen, was bedeutet das für mein Leben, damit ich mich verändern kann. Wie ist es mit uns, wenn wir in den Gottesdienst gehen? Ist das Herz vorbereitet? Sind wir offen, uns etwas beibringen zu lassen? Einen Gedanken, eine Haltung, eine Überzeugung zu verändern, zu prüfen, zu reflektieren, daran zu wachsen? Sind wir offen für Ermutigung und Ermahnung? Sind wir offen für Gehorsam? Dann geh und tu. Drittens, der Ort des Gebetes, die Gemeinde, ist ein Ort der Veränderung. Und zwar von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Veränderung beginnt immer im Herzen. Wenn sie nur da stattfindet, wo man es von außen sehen kann, muss sich das Herz nicht verändert haben. Ich kann mich jetzt in einem dunkelblauen Nadelstreifenanzug mit Schlips hier vorne hinstellen. Das zeigt aber nichts über den Zustand meines Herzens. Der Ort des Gebetes ist ein Ort der Veränderung. Von innen nach außen. Wie interessant ist doch dieser Vergleich, den wir gerade gemeinsam gemacht haben, zu sehen. Ein Zachäus zeigt uns, wie viel Freude ein Mensch über seine Rettung entwickeln kann und ohne, dass er dazu aufgefordert wird, Initiative ergreift. Die Veränderung in seinem Herzen, die fließt nach außen über. Ein Zachäus zeigt uns, was 8 von 10 Dienern nicht verstanden hatten. Sie haben einem Herrn gedient, vor dem sie Angst hatten. In diesem Gleichnis heißt es in Vers 21, ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Ausreden. Im Grunde sind das nur Ausreden. Warum sage ich das? Wenn du mich so gut kanntest und wusstest, wie streng ich bin, warum hast du das Geld dann nicht zur Bank gebracht? Und schon ist das Argument entkräftet. Welche Ausrede hast du, Veränderung nicht zuzulassen in deinem Leben? Wofür machst du letztlich Gott verantwortlich? Für deine Lebensumstände? Nicht genug Geld, nicht genug Freizeit, zu viel Arbeit, wie auch immer. Ich kenne das in meinem eigenen Leben, wie schnell man versucht es zu sagen, ja, eigentlich würde ich ja, ne? Aber wenn du meine Umstände nicht änderst, der König sagt, dumme Ausrede. Mach aus dem, was du hast, das, was du kannst, im Aufblick auf mich mit dem Anspruch der Heiligung so zu werden, wie der Vater ist. Das ist alles, was ich von dir verlange. Und auf dem Weg dahin begleite ich dich und helfe dir. Darum geht es. Interessanterweise haben die ersten beiden Diener nicht so argumentiert.
Das lässt doch tief blicken. Offensichtlich hatten die ersten beiden Diener ganz genau verstanden, was der Herr von ihnen erwartet hat. Und er hat es auch umgesetzt. Und die haben sich mindestens so gefreut wie Zachäus, als sie dann vom Herrn für die Treue und für die Umsetzung dieser Aufgabe auch belohnt wurden. Die Ausreden kommen immer von denen, die nicht bereit sind, was draus zu machen. Und deswegen sehen wir auch in diesem Gleichnis die wahre Haltung des Herrn. Die wahre Haltung ist nicht die Verurteilung von 8 von 10 Dienern. Die wahre Haltung des Herrn ist, dass die 2 Diener, die verstanden hatten, ihre Belohnung bekommen haben. Das müssen wir in den Fokus, das dürfen wir in den Fokus rücken. Wir leben in einer Zeit großer Umbrüche. In Politik, Wirtschaft, Umwelt, Religion. Liebe Geschwister, unser einzigster Halt ist Jesus. Unser einzigster Halt ist Jesus, der uns mit seinen ausgestreckten, durchbohrten Händen einlädt. Und mit der einen Hand sagt er, kommt her zu mir, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Und mit der anderen Hand fordert Jesus seine Jünger auf und sagt, komm, folgt mir nach. Das ist kein dummes Hinterherdackeln. Nachfolge ist Jüngerschaft. Jünger lernen von ihrem Herrn. Jünger lassen sich verändern, um so zu werden, wie ihr Herr und Meister ist. Also, komm, wenn du müde und beladen bist. Folge Jesus nach. Zachäus hat in seiner Sehnsucht Frieden, Freude und Rettung erfahren und damit auch ein neues Leben. Er hat den Friedefürst erlebt. 8 von 10 Dienern haben den Richter erlebt, weil sie ihren Herrn nicht ernst genommen und aus den Gaben sowie der Aufgabe nichts gemacht haben. Sie mussten sich teuer verantworten. Jesus möchte aufräumen in meinem, in deinem Leben. Auf dem innewohnenden Tempel des Herrn soll Jesus allein auf dem Thron sitzen. Er ist der Herr, der so viel für dich und für mich getan hat. Zachäus hat das verstanden. Die 2 Diener im Gleichnis haben das auch verstanden. Vergiss die 8, schau auf die 2. Und Jesus fordert eine Dynamik, jedoch ohne Angst und ohne Messlatte, dich mit anderen vergleichen zu müssen. Er darf fordern, wir dürfen dienen mit Exzellenz, mit Potenzial, ohne Zwang. Jesus möchte freiwillige Hingabe, keinen Sklavengehorsam. Und das geht nur, wenn wir die Liebe erwidern, mit der wir geliebt sind. Es geht heute Morgen nicht um den rettenden Glauben. Es geht heute Morgen nicht um die unwandelbare Liebe Gottes. Beides ist ausschließlicher und souveräner Akt und Handeln Gottes in Bezug auf die Errettung vom Zorn Gottes, durch Gnade Gottes, durch den Sohn Gottes zur Ehre des Vaters. Diesen Glauben kennen und für sich in Anspruch und danach leben zu dürfen, das ist die statische, unverrückbare biblische Aussage, die uns gilt. Es geht heute Morgen eher um den verändernden Glauben und die reflektierende Liebe, die daraus resultiert. Das ist nämlich Akt eines Jüngers, der verstanden hat, Buße zu tun, sich nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben, der einen höheren Anspruch hat, weil er, der Vater, heilig ist und ich nach Heiligung strebe und dafür bereit bin, um Vergebung zu bitten, mich zu demütigen, auch dankend Vergebung in Anspruch zu nehmen und zu empfangen, und zur Ehre des Königs ein aktives, dynamisches Leben zu führen. Das sollen wir nie vergessen. Und möge Gott sein Wort heute wirklich heilsam in unsere Herzen pflanzen, es mit seinem Geist wässern und Frucht schenken, ihm zur Ehre und uns zum Segen. Ich möchte mit uns beten. Herr, kein anderer Gott ist dir gleich. Und niemand kann tun, was du tust. Herr, alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und dich anbeten und deinen Namen preisen. Denn du bist groß und tust Wunder. Du allein bist Gott. Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Von ganzem Herzen will ich dich preisen, Herr, mein Gott. Ich will deinen Namen stets verherrlichen, denn deine Liebe zu mir ist groß. Du hast mich vom sicheren Tod gerettet. Amen.